Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychosomatik neu erklärt. Atemwegserkrankungen, lebendige Atmung oder verkrampfte Beziehungen. Mein Name ist Annette Dröge und ich arbeite seit gut 25 Jahren im Bereich der Psychosomatik mit körperorientierter Psychotherapie, Symptomaufstellungen, Körperarbeit und Coaching mit Pferden. Und ich habe hunderte von Menschen unterstützt auf ihrem Heilungsweg zu einer psychosomatischen Gesundheit. Also gesund zu werden und gesund zu bleiben. Und all diese Erfahrungen möchte ich hier in meinem Podcast weitergeben, denn es ist mir nach so vielen Jahren wirklich ein besonderes Anliegen, die Psychosomatik und die Betroffenen aus dieser schrecklichen Schmuddelecke des eingebildeten Kranken herauszuholen. Denn wie wir heute wissen, gibt es eine ganz, sag ich mal, bodenständige biochemische Erklärung, wie psychosomatische Krankheiten entstehen. Heute geht es ja um das Thema Atemwegserkrankungen und ich möchte ganz vorne anfangen. Die Atemwege beginnen ja praktisch in der Nase und enden in der Lunge. Deshalb möchte ich jetzt erstmal mit dir die verschiedenen Stationen, die die Atemluft passiert, betrachten. Die Nase ist das erste Organ. Sie befeuchtet die Luft, sie filtert die Luft und sie riecht, also sie entscheidet praktisch, sie riecht. Sie bemerkt, ob alles in Ordnung ist. Ist die Luft frisch, gesund? Kann man tief einatmen? Riecht die Luft vergiftet oder staubig oder so? Ne? Dann kriegen wir so einen ganz unbewussten Impuls, nicht so tief zu atmen. Die Nase hat im Positiven mit dem lieblichen Duft des Lebens zu tun, mit Sinnlichkeit, mit Lebendigkeit und mit einer sinnvollen Kontrolle, mit gesunden Grenzen. Im Krankenzustand, wenn wir zum Beispiel die Nase voll haben, verlieren wir die Möglichkeiten der Kontrolle, der Sinnlichkeit und sind abgeschnitten von einem unserer wichtigsten Selbstschutzsysteme. Die Probleme mit Nebenhöhlenentzündungen habe ich in einem anderen Podcast schon ganz ausführlich besprochen. Wenn dich das interessiert, der Podcast heißt Nebenhöhlenentzündung, verborgene Konflikte oder den richtigen Riecher haben. Ja, die nächste Station ist ja der Hals. Der Hals schafft die Verbindung zwischen Kopf und Körper. Hier sitzt aber auch die Stimme und so geht es um Themen rund um die eigene Meinung zum Beispiel. Sich ausdrücken zu können, sich verständlich zu machen, gehört zu werden, aber auch eben verstanden zu werden. Also nicht nur kann ich sagen, was ich will, sondern kommt es auch bei den anderen an. Wenn wir jetzt Halsschmerzen bekommen oder einen Stimmverlust sogar, dann weist es auf Erlebnisse hin, die uns sprachlos machen, die uns Schmerzen machen, also wo uns das schmerzt, die Wahrheit zu sagen, wo wir da an der Stelle eine, wie soll ich sagen, Trauma, eine Einschüchterung erlebt haben. Vielleicht ist dir jemand über den Mund gefahren und du bist ganz heiser hinterher. Es gibt eine Empörung oder sogar auch eine Sprachlosigkeit. Aber auch große Gefühle wie Trauer können uns sprachlos oder heiser machen. Der Brustkorb steht für Atmung und Präsenz. Durch die Atmung, also wenn wir aufrecht stehen, so wie unser Körper gedacht ist, dann haben wir eine gute Möglichkeit zu atmen. Dann ist die Lunge aufgerichtet, das Zwerchfell ist weich und wir sind präsent. Der Brustkorb steht für Atmung und Präsenz. Die Frage ist, bist du sichtbar für die anderen? Hältst du was zurück? Hast du eben eine schlechte Haltung? Machst du dich selber klein? Rollst du deinen Oberkörper so ein bisschen zusammen? Ziehst die Schultern nach vorne? All das verschlechtert natürlich die Möglichkeit zu atmen. Und es macht uns weniger präsent. Ich habe das mal beim Pferd erlebt, bei dem Coaching mit Pferden. Da hat eine Frau einfach überhaupt keine Wirkung beim Pferd erzielt und ging aber immer so leicht gebeugt um das Pferd rum. Und dann haben wir das richtig gehend geübt. Sie hat sich aufgerichtet. Zunächst war das sozusagen etwas gezwungen. Ne? Also sie musste einfach sich mal bewusst aufrichten, ist auf das Pferd zugegangen und hat das Pferd sie gesehen und bemerkt und hat reagiert. Und dann ist sie nochmal aus Forschungszwecken in dieser geduckten Haltung um das Pferd rumgelaufen. Und das Pferd hat sie überhaupt nicht wahrgenommen. Das meine ich beim Brustkorb. Dann das Thema Entzündungen. Das ist ja jetzt dieses Grundthema hier. Da geht es ja darum, dass dieses Sekret, was wir im Prinzip bekämpfen oder wo sich gesellschaftlich dieses Bild eingeprägt hat, dass das Sekret, der Schnupfen, die Krankheit ist. Das stimmt ja so nicht. Das Sekret ist das Vehikel, mit dem unsere Selbstheilungskräfte unseren Körper reinigen. Allerdings ist es so, wenn wir viel Stress haben, dann steigt ja die Entzündungsbereitschaft im Körper. Die Frage ist, was entzündet dich? Was reizt dich? Welche Gefühle oder Bedürfnisse hältst du zurück? Schluckst du um des Lebens willen runter? Oder wem gegenüber empfindest du vielleicht sogar einen alten Groll? Chronische Entzündungen entstehen auf der Grundlage von Dauerstress. Und jetzt gucken wir mal, wie das funktioniert im Körper. Denn wie wir wissen, durch die Forschung der Psychoneuroimmunologie reagiert der Körper auf inneren Stress, also durch Gefühle und Gedanken, Sorgen, Ärger, Trauer oder Einsamkeit, mit der gleichen biochemischen Stressreaktion wie auf äußeren Stress, wie zum Beispiel ein Autounfall oder wenn wir im Stau stehen. Das bedeutet, dass Gefühle und Gedanken einen signifikanten Einfluss auf unsere Gesundheit haben, der leider immer noch vielfach vollkommen unterschätzt wird. Ich möchte nur kurz auf die Stressreaktion eingehen, das ist ja hinlänglich bekannt, aber in ganz knappen Worten, die Stressreaktion führt ja dazu, dass die Stresshormone ausgeschüttet werden, die führen dazu, dass der Blutdruck und der Puls ansteigt, die Verdauung wird abgeschaltet, es kommt zu einer unspezifischen Aktivierung des Immunsystems und die Muskeln werden besser durchblutet und auch unspezifisch angespannt. Bei Dauerstress allerdings wird durch diese erhöhten Immunzellen steigt auch die Entzündungsbereitschaft des Körpers. Dazu erzähle ich gleich noch was, wenn es mehr um die Gefühle geht. Die Verspannungen verschlechtern natürlich die Durchblutung, die Entgiftung und in diesem Zusammenhang auch die Atmung, das Atemvolumen. Und wenn wir dann es nicht schaffen, wieder in eine Gegenpendelbewegung zu kommen, in den Ausgleich, dann verhindert die mangelnde Erholung das Umschalten des Körpers, des Nervensystems in den Erholungs- und Entspannungsmodus, in dem der Körper aber auch gereinigt wird, in dem Seele und Geist sich entspannen und erholen können, die Dinge, die Erlebnisse verarbeiten können. Wenn wir nicht dafür sorgen, regelmäßig uns zu entspannen, erleben wir praktisch einen doppelten Mangel. Wir haben dann nicht nur sehr viel Stress, sondern wir können nicht umschalten. Das heißt, der Körper kann sich nicht richtig erholen und die Seele kann auch nicht richtig verarbeiten und Kraft tanken. Und das macht dann oft so eine doppelte negative Dynamik. Die chronischen Verspannungen sind zum Beispiel in meiner Praxis ganz wichtig, denn mit der körperorientierten Psychotherapie, mit Körperarbeit, aber auch Yoga oder Feldenkrais kann man solche langwierigen Verspannungen wieder lösen. Durch Husten oder Niesen werden ja abrupt die Muskeln angespannt im Oberkörper. Und vielleicht hast du schon mal jemand gesehen, der ganz lange Husten hatte. Da entwickelt sich praktisch wie so eine Art Rundrücken. Einfach durchs viele Husten und durch die verspannten und zum Teil ja auch dann schon verkürzten Muskeln. Ich habe in der Praxis da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, mit der körperorientierten Psychotherapie nicht nur die Muskeln zu entspannen, sondern dann auch die Gefühle aufzulösen, die in diesen verkrampften, verspannten Muskeln drin sitzen. Denn es ist ja bekannt, dass viele Menschen zum Beispiel auch bei Asthma richtig Angst bekommen. Also ein Mensch, der nicht richtig atmen kann, der hat ja richtig tiefe Ängste. Und so sitzen manchmal in diesen verspannten, verkrampften Hustenmuskeln eben auch ganz viele Gefühle. Also nicht nur jetzt der Ärger über den Kollegen oder die schlechte Abgrenzung in der Partnerschaft, sondern dann auch noch Gefühle, die die Krankheit selber ausgelöst hat. Ja, welche Gefühle erzeugen denn nun Atemwegserkrankungen? Also ich habe festgestellt, es geht ganz oft um Themen wie Perfektionismus oder Vertrauen können oder das Thema sich zusammenreißen gegenüber dem Loslassen oder das Thema gesunde Bedürfnisse zu zeigen gegenüber einer krampfhaften Kontrolle. Der innere Konflikt zwischen Innen und Außen erzeugt dann, abgesehen von dem äußeren Stress, inneren Stress. Und der befeuert natürlich die biochemische Stressreaktion und damit die Krankheit. Das Problem, durch die Krankheit krank zu werden, klingt jetzt ein bisschen verrückt, ist aber so, ist ganz oft bei psychosomatisch kranken Menschen. Ich erlebe das einfach oft in der Praxis, dass Menschen nach jahrelangen erfolglosen Behandlungen, nach der jahrelangen Erfahrung immer wieder krank zu werden und nicht zu wissen, woran es liegt, einfach total frustriert sind. Sie verlieren einfach das Vertrauen in ihren Körper. Viele fühlen sich dann von ihrem Körper bestraft. Psychosomatisch betrachtet haben Atemwegserkrankungen ganz viel mit Kontakt und Beziehung zu tun. Das sieht man schon daran, dass die Atemwege den Kontakt zur Außenwelt herstellen. Die Luft strömt ein und es geht hier um einen gesunden, nährenden oder auch reinigenden Kontakt mit der Umwelt oder die Frage nach einem ungesunden, verstopften und verkrampften Kontakt. Da würde das Symptom uns schon wieder einen Hinweis geben auf das Thema. Atemwegsorgane sind ja paarig angeordnet und arbeiten zusammen. Ein guter Hinweis auf das Thema Kontakt und Beziehung. Und im besten Fall sind natürlich die Atemwege im Fluss und entspannt und können sich ganz in Ruhe ihrer Aufgabe widmen. Im schlimmsten Fall sind sie verspannt, verstopft oder verkrampft und es gibt Schwierigkeiten. Vielleicht kennst du das selber auch. Es gibt Beziehungen, die tun einem gut, man fühlt sich wohl, alles ist im Fluss. Und es gibt Beziehungen, die uns die Luft zum Atmen nehmen. Ja, vielleicht kennst du Menschen, bei denen es dir leicht fällt, du selbst zu sein oder deine gesunden Grenzen zu achten. Und bestimmt kennst du auch Menschen, bei denen es dir ganz schwer fällt, du selbst zu sein, die Wahrheit zu sagen, dich abzugrenzen. Und da hat man es manchmal eben mit Menschen zu tun, die selber über ihre eigenen Grenzen gehen und dann die anderen sozusagen mitreißen. Oder die andere Variante, Menschen, Kollegen, Freunde, die überbehütend oder kontrollierend sind, die man einerseits gern hat, die einem aber trotzdem die Luft zum Atmen nehmen. Oder es gibt auch Kolleginnen, die einen vielleicht sogar einschüchtern. Oder Eltern, die einen einschüchtern und dafür sorgen, dass man sich total zurücknimmt. Dann sind die Konflikte mit solchen Menschen so unangenehm, dass die meisten es am liebsten vermeiden und ihre innere Wahrheit runterschlucken. Ja, bei den Atemwegserkrankungen kann man am Symptom schon sehr gut das Problem ablesen. Also Entzündung hat mit Ärger zu tun, hatte ich schon gesagt. Was entzündet dich? Was zündet? Die Atemnot hat ganz viel damit zu tun, dass man sich schon viel zu lange zusammengerissen hat und sich hat erdrücken lassen, dass man da nicht, entweder nicht im Kontakt ist mit der eigenen Größe, dass man es so gelernt hat oder dass man schon viel zu lange von etwas, von einer Situation oder Menschen erdrückt wird. Bei Husten und Schnupfen geht es natürlich ganz klar ums Grenzen setzen. Jeder, der schon mal einen Kollegen, eine Freundin hatte, die vollkommen verschnupft und verrotzt zu einer Verabredung kommt oder die ganze Zeit hustet, da geht ja jeder automatisch auf Abstand. Das heißt, dieser Mensch muss sich damit beschäftigen, früher seine Grenzen zu setzen, bevor er nämlich anfängt zu schnupfen und zu husten. Wenn wir unsere ganzen gesunden und natürlichen Bedürfnisse und Gefühle immer wieder runterschlucken, wie den Schleim im Hals, werden wir davon krank, wie ich schon sagte, von diesem inneren Konflikt zwischen der inneren Wahrheit und der äußeren Wahrheit. Denn diese gesunden Gefühle und Bedürfnisse, die gehen ja davon nicht weg. Sie werden einfach nur verschoben. Das heißt, sie sind uns dann nicht mehr bewusst, aber sie sind noch da. Und sie entfalten auch eine Wirkung. Das kann man jetzt bei vielen Kindern zum Beispiel ganz gut erkennen. Also ich habe auch Kinder in der Behandlung, die ganz früh schon Asthma oder chronische Erkältungskrankheiten haben. Und hier spielen oft eher überbehütende Eltern eine Rolle. Oder Eltern, die die Kinder unangemessen versorgen. Das heißt zum Beispiel, also Eltern, die selber nicht geliebt wurden, die das selber gar nicht kennen. Die wollen natürlich auch nur ihr Bestes für die Kinder und dann werden die Kinder versorgt, aber die Liebe kann nicht richtig fließen. Oder es gibt einen Perfektionismus, weil die Mutter oder der Vater denkt, wenn das alles perfekt ist, dann geht es den Kindern gut. Und dann hat man dieses Problem von Perfektionismus anstatt Geborgenheit, von übertriebener Ordnung anstatt Kreativität. Und sowas kann dem Kind einfach den Raum zum Atmen nehmen. Kinder brauchen ja auch sowas wie einfach mal nur rumliegen, einfach mal nichts tun, einfach mal bei den Eltern liegen dürfen und sein. Es gibt ja diesen Begriff der Seinsqualität. Und das Bild wäre, dass praktisch ein Säugling auf dem Brustkorb der Mutter oder des Vaters liegt und da einfach nur liegen darf und atmet und pupst und schläft und nichts machen muss. Also willkommen ist, weil sie er da ist. Das ist eine Seinsqualität. Ja, Kinder, die sich nicht ausprobieren dürfen, die nicht schmutzig werden dürfen, die keine Fehler machen dürfen, werden einfach viel zu stark begrenzt und eingeschränkt in ihren Möglichkeiten. Denn die Wahrheit ist doch, das Leben ist nicht perfekt. Und wir alle brauchen doch die Möglichkeit, uns auszuprobieren und Fehler zu machen. Das haben wir Erwachsenen ja auch getan. Zum Beispiel zu lange draußen bleiben, bis es einem selber unheimlich wird. Oder einfach hinfallen und wieder aufstehen. Oder dreckig werden, im Schlamm herumspringen. Oder in der eigenen Unordnung leben, bis es einem so richtig selber auf die Nerven geht. All das sind wichtige Erfahrungen, die Kinder brauchen, damit ihr Nervensystem sich entwickeln kann. Damit die Motorik sich entwickeln kann. Und das Immunsystem sich entwickeln kann. Und das gilt zum Beispiel auch für diese total nervtötende Langeweile, wenn die Kinder nicht zocken dürfen. Das ist wie so eine Umschaltungsphase vom Zocken. Danach kommt irgendwie Langeweile auf und die Kinder sind unleidlich und nölig und genervt. Aber das ist total wichtig, damit das Gehirn wieder in diesen anderen Zustand kommt von Kreativität und eigenen Ideen. Ich weiß, dass es für Eltern manchmal nicht einfach ist, diese ganz natürlichen Forschungsaktivitäten der Kinder auszuhalten. Aber ich kann es nur empfehlen, sich da ein bisschen mehr zu trauen, ein bisschen mehr Dreck, ein bisschen mehr Unperfektionismus, also ein bisschen mehr Kreativität und weniger Perfektionismus. Und dann können die Kinder auch gesund aufwachsen. Man darf ja nicht vergessen, das kindliche Gehirn entwickelt sich ja erst. Und da ist es einfach wichtig, dass man hinfällt und wieder aufsteht. Kinder, die zu durchgetaktet leben, zu viele Hobbys haben oder zu gut erzogen werden, die haben einfach dann zu wenig eigenen Lebens- und Erfahrungsraum. Und die neigen dann viel öfter und eher dazu, krank zu werden. Das gilt natürlich auch für Erwachsene. Ganz interessanter Punkt. Das gilt für Erwachsene, wenn die Arbeit oder die Familie sie zu sehr einschränkt. Und ganz besonders, und das habe ich ganz oft in der Praxis, wenn wir uns selber für die Familie und die Arbeit zu sehr einschränken. Wenn wir ständig über unsere eigenen gesunden Bedürfnisse hinweggehen, ist die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, doch sehr hoch. Das Problem ist allerdings, dass die meisten Menschen, die von Atemwegserkrankungen betroffen sind, es in der Regel gar nicht besser gelernt haben. In der psychosomatischen Therapie oder in der körperorientierten Psychotherapie müssen diese gesunden Bedürfnisse erstmal wie ausgegraben werden. Die Menschen haben meistens schon sehr früh im Leben den Zugang zu ihren gesunden Bedürfnissen verloren. Die Gründe sind individuell und ganz unterschiedlich. Mit der körperorientierten Psychotherapie gelingt es uns sehr gut, die Verbindung zwischen Kopf und Körper wiederherzustellen und auch tiefer einzutauchen. Diese innere Wahrheit, die sich dann zeigt, ist immer wieder von einer bestechenden Klarheit und bringt die Themen auf den Punkt. Als Beispiel möchte ich die Geschichte von einer Patientin erzählen, die mit einer eher kränklichen und überforderten Mutter aufwuchs. Und auf die Weise war für ihre Schwester und für sie sehr wenig Raum für ihre kindlichen Bedürfnisse. Nach eben Seinsqualität, Nichtstun, nach liebevoller Fürsorge, Kreativität und Geborgenheit. Die beiden wurden dann zwar versorgt, aber die Mutter, die durch die vielen Krankheiten selber oft hilfsbedürftig war, konnte sich einfach nicht so für ihre Kinder einsetzen oder die Kinder in so einem liebevollen Raum Kind sein lassen. Und so fing meine Patientin, sobald das eben möglich war, an, ihre Mutter zu unterstützen. Und dann im weiteren Verlauf fing sie an, den Haushalt zu machen und ihre Schwester zu unterstützen und ihren Vater zu unterstützen. Und das wurde dann wie so eine zur zweiten Haut. Das wurde wie so ein Persönlichkeitsmerkmal für sie. Trotzdem war eben nicht genug Raum für die liebevolle Versorgung und Geborgenheit der Kinder da. Und warum reite ich immer so auf der liebevollen Versorgung von Kindern herum? Das ist ganz einfach. Man hat nämlich festgestellt, dass Kinder, die in liebevoller Geborgenheit aufwachsen, bis zu ihrem 10. Lebensjahr sozusagen in einem biochemischen Schutzmantel der Eltern aufwachsen. Und das bedeutet, dass stressige Ereignisse diese Kinder gar nicht so erreichen. Und dadurch können sich der Körper, das Immunsystem, das Nervensystem und das Hormonsystem ganz in Ruhe entwickeln und vollständig ausreifen. Bei Kindern, die nicht in diesem biochemischen Schutzmantel aufgewachsen sind, haben Körper, Seele, Immunsystem, Hormonsystem, Nervensystem schon viel zu früh mit beängstigenden oder stressigen Situationen zu tun. Und das verhindert einfach eine gesunde Entwicklung oder eine gesunde Ausreifung dieser Systeme, sodass diese Menschen später eher anfällig sind und nicht so ein großes Spektrum haben, eine große Flexibilität, innerhalb dessen sie noch reagieren können. Ein anderer wichtiger Punkt für die gesunde Entwicklung des Immunsystems bei Kindern ist es, wenn die Kinder krank sind und die holen sich ja alle naselang was im Kindergarten oder in der Schule oder Grundschule, ganz wichtig ist es, die Kinder selber wieder gesund werden zu lassen. Also den Selbstheilungskräften zu vertrauen, den Körper fiebern zu lassen, wenn er krank ist. Weil die Kinder ja noch lernen, das Immunsystem lernt. Das braucht praktisch jede dieser Infektionen, jede dieser Krankheiten, um wie so ein inneres Alphabet Abwehrkörper zu entwickeln. Und die meisten Krankheiten kann der Körper ganz alleine in den Griff kriegen. Das Problem ist, dass es heute sehr verbreitet ist, Kindern schon beim kleinsten Infekt, schon bei einem leichten Fieber, fiebersenkende Mittel zu geben. Das beruhigt vielleicht die Eltern und die Kinder werden dann scheinbar nicht so krank. Das Problem ist aber natürlich, dass man diese Entwicklung des Immunsystems damit erschwert und dass man die Selbstheilungskräfte stört und dadurch eher am Ende kranke Kinder erschafft, weil sie einfach kein gesundes Immunsystem entwickeln können. So, zurück zu meiner Patientin. Denn durch die Situation mit ihrer Mutter könnte man sagen, bekam meine Patientin ein ausgewachsenes Helfersyndrom. Und das meine ich gar nicht böse, sondern der Effekt, sie versorgte dann eben auch im Erwachsenenalter ihre Familie, ihre Freunde, ihre Kollegen, weil sie nie gelernt hatte, Grenzen zu setzen oder auch wahrzunehmen. Und so war sie natürlich eine sehr beliebte Mitarbeiterin oder Freundin. Und gerade bei der Arbeit bekam sie dann immer noch ein bisschen mehr Arbeit auf den Tisch gelegt und konnte sich praktisch nicht wehren. Sie konnte nicht sagen, stopp, ich habe genug zu tun. Und so wurde sie dann im Laufe der Zeit einfach krank, weil sie sich dauerhaft aus ihrer eigenen Geschichte heraus übernommen hat. Sie kam dann nach langen Jahren erfolgloser Behandlung zu mir und hatte immer wieder chronische Bronchitis. Die ging dann wieder weg, dann kam sie wieder und sie hatte natürlich überhaupt keine Idee, warum sie ständig krank war. Am Ende hatte sie sogar eine Lungenentzündung. Also eine Lungenentzündung ist immer eine sehr schwere Krankheit, die mit viel Achtsamkeit behandelt werden muss. Meiner Erfahrung nach immer mit Antibiotika behandelt werden muss, mit lungenspezifischem Antibiotikum. Das muss man sehr ernst nehmen. Und diese Lungenentzündung von ihr, die wurde eben auch durch einen Lungenfacharzt behandelt und auskuriert. Wir arbeiteten dann, als es ihr besser ging, mit ihrer Sprachhemmung, will ich das mal nennen. Wir erforschten dann die Ursachen. Sie erzählte diese Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Und dann begannen wir mit ihren Gefühlen zu arbeiten. Und dadurch erst, ne, sie erzählte diese Geschichte, wie die Kollegen immer noch mehr Arbeit auf den Tisch legten und spürte plötzlich in diesem sicheren Raum in der Praxis, was es wirklich mit ihr machte. Dass sie jedes Mal wie so eine Erschöpfung fühlte. Und dann haben wir der Erschöpfung nachgespürt und irgendwann kam raus, dass sie einfach total sauer war. Dass sie wirklich wütend war, dass die Leute so über ihre Grenzen gegangen sind. Aber da sie so gut erzogen war und am Anfang noch in ihrem Helfersyndrom feststeckte, konnte sie diese ganzen tiefer liegenden Wahrheiten überhaupt nicht spüren. Im weiteren Verlauf hat ihr dann diese Wahrnehmung dieser anderen Gefühle total geholfen, sich abzugrenzen. Immer wenn dann wieder jemand seine Akten auf ihren Tisch legen wollte, spürte sie, puh, nein, ne? Oder sie spürte die Erschöpfung und sagte, stopp. Also hat die Arbeit mit den zugrunde liegenden Gefühlen ihr am Ende geholfen, ihre Grenzen klar abzustecken. Im Zuge der Therapie, und das ist natürlich nicht in einer Stunde zu schaffen, also braucht man doch eine prozesshafte Arbeit, die über mehrere Wochen geht oder auch mehrere Monate, um dann an einen Punkt zu kommen, wo man wirklich gesund wird und vor allem dann auch bleibt. Bei meiner Patientin war es so, sie war dann eben gesund, sie ging auch wieder zur Arbeit, sie konnte sich besser abgrenzen und kriegte trotzdem ab und zu wie so ganz kleine Rückfälle. Plötzlich ging der Hals wieder los, plötzlich war sie wieder heiser. Und da kann man sagen, hat das Symptom ihr geholfen, wie so ein ganz kluger Hinweisgeber, ihre immer noch so ein bisschen eingeschliffenen, ungesunden Verhaltensweisen nach und nach abzulegen. Immer wenn sie sich wieder in ein Türrahmengespräch verwickeln ließ und da viel zu lange stand. Plötzlich kam das Symptom und klingelte sozusagen im Hals und hat ihr geholfen, rechtzeitig wegzugehen. Hat ihr geholfen, rechtzeitig Ja zu sagen und rechtzeitig Nein. Ganz allgemein kann man sagen, die Symptome erscheinen natürlich bei den Menschen immer ähnlich. Aber die Ursachen von Krankheiten sind ja immer vollkommen individuell. Deshalb mache ich in der Praxis immer eine ganz wertfreie Bestandsaufnahme der Symptomatik, ohne jede Deutung. Denn ich habe festgestellt, dass bei vielen Menschen die Deutung praktisch zu einem zusätzlichen Stressfaktor wird und auf die Weise, paradoxerweise, über die Brücke der Biochemie die Krankheit wieder schlimmer macht. Wenn du jetzt mehr über deine Krankheit und über die Ursachen wissen möchtest, empfehle ich dir mein Buch. Da habe ich das alles noch mal ganz schön aufbereitet, auch diesen wissenschaftlichen Anteil, dann die Psychologie, die Körperpsychotherapie-Methoden, die Bedeutungen der Krankheiten der Organe. Also es ist wirklich ein umfangreiches Ratgeber- und Arbeitsbuch, mit dem du selber jetzt schon mal ganz viel anfangen kannst und dich ganz intensiv mit deiner Krankheit beschäftigen kannst. Alle Informationen über das Buch und über mich und meine Arbeit findest du auf meiner Internetseite Annette mit einem n-droege.de und da findest du auch die Möglichkeit, dich zu einem kostenlosen Vorgespräch bei mir anzumelden. So, jetzt wünsche ich dir alles Gute und gute Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.